Wir haben den Fußball erfunden, das haben wir garantiert nicht, aber wir reden über Fußball und heute mit jemand, der zumindest die Aufgabe hat, den WSV neu zu erfinden. Wir, das sind
Günter Hiege,
Andreas Boller und als Gast
René Klingbeil.
René Klingbeil, der Trainer des Wuppertaler SV, seit Juni 5 Wochen, glaube ich, im Amt.
Genau, richtig.
Das ist noch gar nicht so lange her, dass du hier nach Wuppertal gekommen bist. Schock schon verdaut.
Ja, es kommt mir mal schon vor, als wenn ich fast ein Jahr hier bin. Es macht mir unheimlich viel Spaß. Ist auch eine besondere Gegend, muss ich sagen. Ich fühle mich hier sehr wohl. Ich habe eine tolle Wohnung auch bezogen in Wuppertal. Viele Menschen schon kennengelernt. Und ich glaube, der Fußball ist ja so intensiv. Da vergeht die Zeit relativ schnell. Und es macht aber, wie gesagt, wie eingangs gemeint, sehr, sehr viel Spaß.
Ja, am Wochenende, Samstag war ja schon ein Eröffnungsspiel. Am Freitag war eine Eröffnungsfeier. Ganz was anderes. Hast du Zeit, auch Olympische Spiele und sowas zu gucken oder interessiert dich das weniger jetzt? Oder hast du überhaupt die Lust und Laune dafür jetzt angesichts dessen, was noch kommt beim WSV?
Ja, wir haben natürlich schon viel Arbeit auf dem Schreibtisch und müssen uns erstmal wirklich um die Mannschaft kümmern. Aber zwischendurch schaut man da schon mal rein. Ist ja ein toller Event, der da auch stattfindet. Hab ein bisschen in das Schwimmen reingeschaut. Ist ja immer... Nimmst du ja viel mit, auch wie die Jungs sich da oder die Mädels sich zerreißen. Kann man ja auch vieles weitergeben, man ja selber auch erlebt und man versucht schon mal reinzuschauen, klar.
Hochleistungssport, Eröffnungsfeier, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, war auch schon ein paar Längen drin in der Eröffnungsfeier und die Franzosen schaffen es aber auch, die französische Küche ist ja auch große Teller, feine Sachen drauf, aber man merkt nicht, dass man am Ende vielleicht dann doch nicht so ganz satt wird, aber hattest du das Gefühl, dass die Zuschauer beim ersten Spiel des WSV auf die Kosten gekommen sind? Also, dass da genug auf dem Teller war?
Oh, ich fand den Support eigentlich riesig. Also, wir sind angekommen mit dem Bus. Das war gut getimt. Eigentlich mit den Fans, die zeitgleich angekommen sind. Die haben ein Spalier gebildet. Wir sind da reingefahren. Das war, glaube ich, auch gerade für unsere jungen Spieler ein besonderer Moment. Ich hoffe, dass viele solche Momente auch noch kommen, weil für mich persönlich muss ich sagen, gerade die Fans sind ein ganz wichtiger Baustein, gerade jetzt in so einer Phase, in so einem Umbruch. Sie sind einfach der 12. Mann. Das kann man einfach mit einem ganz großen Ausrufezeichen dahinlegen. Ich fand auch, dass sie uns riesig supportet haben an dem Tag, auch wie die Jungs dann zum Schluss noch in der Kurve waren. Es war rund, wir hätten gern auch den Sieg geschenkt, das ist klar in so einem Auftakt, aber ich bin jetzt im Großen und Ganzen gar nicht so unzufrieden mit diesem einen Punkt. Da war ja am Ende doch auch fast ein bisschen glücklich, von daher nehmen wir den gerne mit. Wir haben den in der Tasche, den kann uns keiner mehr nehmen und wir hoffen, dass wir den Fans dann auch demnächst den ersten Dreier dann schenken können.
Das wäre dann gegen Rot-Weiß Oberhausen, ist direkt ein Knaller im Spielplan, also ein Heimspiel, Saisonauftakt zu Hause. Günther, Eröffnungsspiel oder Eröffnungsfeier, was hat dir besser gefallen?
Ja, auf jeden Fall das Eröffnungsspiel, weil ich da einfach noch mehr mit dem Herzen dabei bin. Das ist ja, denke ich mal, klar. Ich habe zum Beispiel auch, was René gerade angesprochen hat, ein Groundtopper hat gedreht und da sah man zum Beispiel auch, dass der WSV eben mit seinem Bus von den Fans schon begrüßt wurde in Felbert. Ja, das freut einen einfach und ich glaube einfach, dass es auch für die vielen jungen Spieler, die das noch gar nicht erlebt haben bisher, auch eine ganz wichtige Geschichte ist. Die merken auch, dass sie jetzt an einer anderen Stelle angekommen sind. Ich hoffe, es macht sie nicht nervös, sondern es pusht sie einfach auch
ja,
noch mehr.
Aber ich fand gerade, die jungen Spieler haben es so unheimlich gut verdaut gehabt, die Geschichte. Also ich sag mal, zum Beispiel Levin Müller, also man muss jetzt vorsichtig sein, dass der Junge, dass man den nicht jetzt irgendwie so zu sehr rausstellt oder, aber ich fand schon bemerkenswert, mit welcher Ruhe er zum Teil seine Aufgabe gelöst hat. Aber er hat dann vielleicht auch am Ende nochmal gemerkt, wie gefährlich das ist in der Regionalliga. Ein Schubser und es gab einen Elfmeter. Er war vielleicht ein bisschen übereifrig, fleißig dran. Aber mit ihm ist doch so ein Beispiel, dass auch ganz junge Spieler, dass man denen die Möglichkeit geben muss. Der war ja vielleicht am Anfang, ich weiß nicht, wie, René, hast du den am Anfang schon in der Stammformation gesehen? Du hast ja doch erstmal nur Namen gesehen auf Listen. Und da kommt einer von der TSG Sprockhövel, der ist mit Sprockhövel abgestiegen, glaube ich, Günther, ist das richtig?
Ja, ist richtig.
Und ist aus der Oberliga abgestiegen, da denkt man jetzt nicht unbedingt, dass er in der Regionalliga direkt da Fuß fasst.
Ja, aber der ist völlig unbekümmert. Der macht sich keinen Helm, wie man so gut sagt. Ich habe mit ihm auch einen Tag vorher gesprochen, habe gesagt, Levi, geht los. Sagt er, ja, Trainer, alles klar, ich bin da, ist kein Problem. Und ich glaube, das hat man einfach auch gesehen. Für mich war wichtig sowieso auch in der Vorbereitung allen Spielern bei mir im Kader einfach die Einsatzzeiten zu geben, dass sie sich präsentieren können, dass ich für die auch ein Gefühl bekomme. So. Und Levi hat es in der Vorbereitung sehr, sehr ordentlich gemacht, ohne da jetzt auch direkt einen Hype zu entwickeln. Ich glaube, man muss die Jungs langsam und stetig dann auch auf die Platte bringen und ja, diese Entwicklung auch stattfinden lassen. Aber er hat es gut gemacht. So, und wenn ich zum Schluss oder sein Trainer dann auch mal reinbrüllt, du brauchst die Körpersprache zum Ende hin, dann sind es ja die Momente, das haben die Jungs ja nicht so auf dem Zettel. Die machen ein gutes Spiel. Es ist vielleicht die 88., 89., 90. Minute. Die sind so ein bisschen kaputt, laufen dann, sag ich mal, mit einer gekrümmten Haltung dann irgendwie in ihre Position rein. Und da müssen sie wach sein. Aber das können die ja nicht wissen, wenn sie es dann auch nicht erleben. Und im Großen und Ganzen hat er ein gutes Spiel gemacht. Ich glaube, den Elfmeter, boah, da hat er ein bisschen Pech. Da macht er ja auch gar nicht viel. Schubst mal leicht.
Muss man nicht unbedingt geben,
nein,
oder?
Da,
wenn ich sehe, was bei der EEM, was da für Ringkämpfe stattgefunden haben,
absolut,
im 16er. Gut, er lief von hinten drauf irgendwie.
Petro Cejas war ja zwischenzeitlich in einer anderen Sportart unterwegs, hat ja oft dann einen Ringkämpfer hinter sich hinten auf dem Buckel gehabt und einen Rucksack. Also von daher, das war ja von Levi jetzt überhaupt nicht viel. Aber ist auch nicht schlimm. Also der Schiedsrichter hat im Großen und Ganzen, muss ich sagen, auch eine gute Partie geleitet. Der war echt
ganz junger Mann, 24 ja. Jahre alt, 9. Regionalligaspiel. Also hat dann auch viele gelbe Karten verteilt, wobei ich sagen muss, die waren nicht unberechtigt.
Ja, ja, aber ich habe ihn in der Halbzeit, sag ich mal, ganz kurz getroffen. Ich habe gesagt, du bist ab heute schon direkt mein Lieblingsschiedsrichter. Der hat das bravourös gemeistert, hat eine gute Linie gehabt, hat auch viel laufen lassen, was ich mag. So ein bisschen so leicht englischen Stil. Und nochmal zu Levi. Freut mich für ihn, dass er auch so ein Debüt hingelegt hat. Hoffen wir, dass wir da weiter Spaß dran haben, auch die vielen anderen Jungen, die wir bei uns im Kader haben. Und ich habe da wenig Berührungsängste, die auch reinzuschmeißen. Ich war ja selber mal 18, so, und hätte mir schon auch vielleicht damals gewünscht, so ein bisschen mehr Vertrauen zu bekommen. Das brauchen die Jungs. Ich habe selbst mit 36, da habe ich meine Karriere beendet, auch zum Trainer manchmal gesagt, Trainer, du musst mir schon mal sagen, dass ich was gut gemacht habe. Ne? Das brauchst du selbst als älterer Spieler. Also auch meine Terrazinos, Hagemanns und Saric in der Truppe, die brauchen das ebenfalls. Klar, Kritik ist wichtig, konstruktiv. Man muss ihnen sagen, was sie falsch gemacht haben. Aber jeder Mensch kennt es, braucht ein bisschen diese Streicheinheiten. Zuckerbrot und Peitsche, das musst du einfach gut treffen.
Ja, man muss auch ab und zu mal seinen Chef loben, das ist.
Ja, weil der kriegt ja
das genauso
Lob, weil alle geht ja das Lob geht ja immer von oben, von nach unten. Aber du hast gerade eine Sache erwähnt, die vielleicht auch für deine, ja, wenn man deine Persönlichkeit beschreibt, ganz interessant ist. Man muss einen langen Atem haben, um sich da durchzubeißen. Deine Fußballerkarriere, das ist ja vielleicht ein Beispiel auch jetzt für die jungen Spieler, die, ich sag mal, mit 18, 19, ja, da gerade so am Wendepunkt sind. Du bist von gebürtiger Berliner nach Gladbach gewechselt.
Genau.
Und da, ich sag mal, damals die Fohlen immer irgendwie, ist ja Gladbach, hat man immer das Gefühl, da wachsen die, stehen die auf der Weide, die Fohlen, dann knabbern die Gras und dann werden die Nationalspieler. Aber so ist es ja nicht immer gewesen, sondern da sind ja Legionen durchgelaufen, die es dann nicht geschafft haben. Mhm. Und für dich war es dann auch schwierig in Gladbach? Oder wie ist die Situation dann? Du bist dann in der Mannschaft drin, wo die erste spielt in der Bundesliga und dann hat man nur 2 Jahre, um sich durchzusetzen?
Naja, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, weil für mich war es erstmal kometenhaft. Ich bin dort hingewechselt als 17-Jähriger, dort 2 Jahre in der A-Jugend gespielt, war dann auch im zweiten Jahr Kapitän und war dann der Einzige aus dieser U19-Truppe, der einen Profivertrag bekommen hat. So, und dann ging aber relativ schnell die Realität los. Ne? Du wurdest gehypt, boah, der neue Sebastian Deißler und sag ich mal, jetzt nicht offensiv, sondern defensiv, das Riesentalent, wie die Presse dich auch hochjubelt. Und dann war ich nach 6 Wochen Hans Meyer, mein erster Profitrainer, guckt mich an und sagt, ja, das war eine harte Schule und hat gemeint, du gehst jetzt erstmal in die zweite. So, und die zweite hieß dann Oberliga. So, und dann haben wir um 18 Uhr abends trainiert und dann war es ja eigentlich schon wieder fast vorbei. Und wenn du mal die ganze Zeit Revue passieren lässt, ich meine, ich habe dort 3 Jahre gespielt, sind umgerechnet 36 Monate. Wenn du, sag ich mal, die Einsatzzeiten hinnimmst, 51 Spiele, davon vielleicht 10 von Beginn an, da war es ja mehr wie vorbei. So, und der Verein hat mir auch zu verstehen gegeben, du pass auf, das wird nichts mehr.
Mit der Profikarriere.
Du bist zu klein, du bist nicht schnell genug, du bist technisch zu schwach, du bist vielleicht auch taktisch nicht gut ausgebildet.
Hast du Innenverteidiger gespielt oder Außen damals?
Naja, so beide Positionen, ja,
eigentlich. Innenverteidiger so. Hat man schon damals gesagt, 1,95 Meter muss ja, mindestens sein.
1,81 bist du, René, oder?
Ja, ich habe immer ein bisschen geschummelt, ich bin sogar nur 1,78, also ist schon ein Zwerg für einen Innenverteidiger. So, und wenn du das hörst, als junger Kerl, das wird nichts und hör mal auf und such dir mal einen Job und mach mal eine Ausbildung oder geh studieren. Ich hatte ja damals 2000 mein Abi gebaut in Mönchengladbach. Dann ist es schon hart. So, und ich sag trotzdem, wenn du an was glaubst oder sag ich mal einfach auch das in dir siehst, dann musst du den Weg weitergehen. Und wie viele Spieler fangen denn heute nach 2 oder 3 Monaten an zu sagen, boah, warum spiele ich denn nicht und was ist denn hier los? Ich sag aus eigener Erfahrung ganz klar, du brauchst den langen Atem. Der Weg ist richtig, also richtig schwer. Also wenn du jetzt mal dann auch bei mir siehst, ich habe mir dann selber ein Probetraining besorgt, noch eine Liga höher. Komischerweise war es dann Hamburg. Mein Vater, ich habe da viele mit oder Gespräche mit ihm geführt, hat es so ein bisschen so im Gefühl gehabt, das kann nochmal was werden. Ich habe es ihm auch gesagt, Papa, ich kann mich hier in der Oberliga kaum durchsetzen und du willst mir jetzt ein Probetraining besorgen in der Regionalliga, also in der Liga höher. Ist ja eigentlich
Hamburger
verrückt.
Hamburger SV, ja.
So, und der
auch
hat auch
eine Hausnummer.
Absolut. Und er hat viel mehr in mir gesehen und ich bin dorthin gefahren, mache ein Probetraining. Der damalige Trainer war Thomas Doll. Und nach einer Woche Probetraining, ist ja auch lang, sagt er, okay Junge, ich nehme dich, ich sehe da was in dir. Du bist ein guter Zweikämpfer, du bist ein richtig ekliger Mann, hast eine solide Technik und wir können dich gebrauchen. Und dann kam ja dieses andere Extrem. Nochmal 10 Monate raufgerechnet. Also wir hatten ja vorher in Gladbach diese 36 Monate plus die 10 Monate in Hamburg in der zweiten Mannschaft, wo ich auf einmal jedes Spiel gemacht hatte, wo ich mich natürlich dann auch irgendwo, du hast ja die eigene Erfahrung dann schon mitgenommen, wie du es vielleicht auch besser machst. Dann reden wir über 46 Monate und zack, dann bist du auf einmal ganz oben angelangt. Erste Bundesliga, ja, oben wird der Trainer entlassen. Klaus Toppmöller, der eigene Trainer aus der zweiten Mannschaft, wird nach oben delegiert. Sag dann direkt mal montags, ruf dich an, kommst mal zum Training. Sag ich, na klar, gerne. Geh mal so ein bisschen Bundesliga spielen. So eine Woche später bist du in der Startelf gegen Borussia Dortmund vor 78.000 und das Märchen beginnt. Also ich war ja dann auch am Stück 26 Spiele in der Startelf, in der Bundesliga.
Wahnsinn, ja.
So, und das war krass.
So schnell
kann's gehen. Aber nochmal, der Weg dahin.
Oder so langsam kann es gehen.
So langsam kann es gehen. Das
ja,
war
ja
schon.
So schnell kann's gehen.
Das war jetzt kein Wimpernschlag, es war ein brutal langer Weg. 36 plus 10, 46 Monate, also da würden so viele, glaube ich, zwischendurch aufgeben und da glaube ich, und das kann ich den Jungs mitgeben, glaubt an euch, nicht nach 2, 3 Monaten direkt zum Trainer gehen und sagen, boah, warum spiele ich nicht? Lieber mal fragen, was muss ich besser machen? So ein Vertrauen kriegen die Jungen, weil ich selber erlebt habe. Ich hätte mir schon gewünscht auch, dass dort der ein oder andere Trainer vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen auch reingegeben hätte, aber das ist so eine persönliche Erfahrung, die ich, glaube ich, immer ganz, ganz gut weitergeben kann.
In der Statistik stehen da 413 Pflichtspiele für hochklassige Vereine, dann aber auch 2 Champions-League-Spiele.
Ja.
Was waren das für Spiele? Im HSV?
Ja, die waren dann auch beim HSV. Das war schon, sag ich mal, also eine wahnsinnig heftige Erfahrung. Ich war ja, sag ich mal, umzingelt von Nationalspielern. Ich habe letztes Mal sogar ein Interview gesehen von Thomas Doll, wo er auch über die Zeit spricht und die ganzen großen Namen dort erwähnt, aber auch mal mit zur Sprache bringt, Mensch, da waren auch 2 Spieler, die hat keiner auf dem Zettel gehabt. Das war zum einen der René Klingbeil und zum anderen der Alexander Lars, die wir aus der zweiten mit hochgenommen haben, die dann ihre Einsätze hatten. Und wir haben in der Zeit UEFA Cup gespielt, wir haben UEFA Cup gespielt, wir haben Champions League gespielt, wir haben Bundesliga gespielt. Ich habe das alles sowas von gern mitgenommen, habe auch damals eine Erfahrung, sag ich mal, ja, erleben dürfen, dass so ein sehr erfahrener Spieler wie Sergej Barbaris auf einmal Gefallen an mir findet, so ein bisschen die Hand über mich hält und mich dort begleitet in diesen Haifischbecken Bundesliga. Und es war für mich so, ja, fast erleuchtend, dass ich selber dann auch in der Karriere als älterer Spieler immer auf die jungen Spieler aufgepasst habe, weil ich das an eigenen Leib erfahren habe. Da bin ich ihm sehr dankbar. Ich habe auch zu ihm heute noch Kontakt. Er ist ja aktuell Trainer oder Nationaltrainer. Wünsche ihm sehr viel Glück und hab ihn auch im Nachhinein einfach nochmal gedankt, auch im späteren Leben, dass ich das absolut beeindruckend fand, dass so ein Spieler mit 34 dann so einen Jungen da in die Hand nimmt.
Und mit Hans Meyer, dem würde ich jetzt mal so trocken wie eine knorrige Eiche beschreiben. Und dem Thomas Doll, da hast du ja direkt 2 Extreme im Prinzip erlebt, oder?
Toppmöller ist ja auch ein Extrem.
Ja, aber der war ja nicht lang da. Thomas Doll hatte ich ja dann mit hochgenommen und den hast du ja auch in der zweiten gehabt. Es war dann so der Kommunikator eher, ne? So war das. Wirkt so, als ob du dir von dem deutlich mehr mitgenommen hast.
Ganz viel sogar. Ich finde, dass Doll, sag ich mal, zu seiner Zeit ein hochmoderner Trainer war. Er hatte, sag ich mal, einen geilen Trainingsinhalt. Er hat eine gute Ansprache gehabt, sag ich mal, zu den jungen Spielern und auch zu den älteren Spielern. Er hat alle versucht, in ein Boot mit reinzunehmen. War trotzdem sehr hart. Also ich kann mich auch an eine Trainingseinheit erinnern, die wir in Hamburg hatten. Ich habe gedacht, ich sterbe. Also es war, sag ich mal, sowas von fast unmenschlich, was wir dort auch abgeleistet haben. Aber er hat diese ganzen Facetten gehabt und das war sehr beeindruckend. Natürlich schneidest du dir als Spieler ein Stück weit auch davon was ab, nimmst sicherlich auch eine Handvoll damit als eigenen Weg, auch als Trainer. Du findest dich natürlich auch selber als Trainer, aber klar bist du ein kleines Spiegelbild auch von dem, was du selber erlebt hast, absolut.
Was war so der Trainer, von dem du am meisten vielleicht mitgenommen hast? Dotschev ist ja auch noch, glaube ich, auf der Liste gewesen,
ja,
in Aue später.
Dotschev nur ganz kurz, weil er hat mich eigentlich mehr oder weniger so ein bisschen abgesägt. Damals, wo ich, ja, aber das ist eine andere Geschichte. Bin ich ihm auch gar nicht böse, weil so ist das Geschäft. So, und ich habe viel mitgenommen von Thomas Doll, klar, muss ich eindeutig sagen, aber auch von Marc Zimmermann. Den hatte ich zum Schluss, was so zum Schluss, sag ich mal, dann auch mal noch hängen bleibt, ist ja meistens auch groß. So, und ich bin mit 36 Jahren als Spieler von Karl Zeissener in der Regionalliga nochmal aufgestiegen, in die dritte Liga, konnte so dann auch die Karriere beenden. Wir hatten dort eine tolle Zeit, auch einen Trainer, der mit Jung und Alt umgehen konnte, der jetzt aktuell in Halle ist, Absteiger in die Regionalliga Nordost, war ja auch lange hier in Köln in der zweiten Mannschaft tätig. Wir hatten auch viel miteinander Kontakt. Ich habe den Kontakt gesucht, weil ich unheimlich viel gefragt hatte zum Wuppertaler SV, weil er einfach die Region hier kennt und die Liga kennt. Haben uns da viel ausgetauscht, wo ich dann auch vorher hier dann unterschrieben hatte. Das war sehr interessant, haben heute noch viel Kontakt und ja, für mich auch ein sehr guter Trainer.
Aber so heimisch bist du dann auch in Erzgebirge Aue geworden. Erzähl uns noch mal so ein bisschen, da gibt es ja auch für unsere Groundhopper, die da immer so, gibt so legendäre Spiele. Ich weiß, ein legendäres Sachsen-Derby, Erzgebirge Aue gegen, ja, kann ja nur Dynamo Dresden sein.
Ja, Kini Schwarz-Gelben ist,
was da los ist.
Da ist schon ordentlich Rambazamba gewesen. Also da waren Dinge natürlich, ist ja kaum zu beschreiben. Also klar, das darfst du einfach nicht verlieren. So, und ich habe das auch einmal erlebt. Ich meine, es ist jetzt fast schon sehr makaber. Wir hatten mal ein Derby gewonnen, auch gegen Dresden. Dann haben, glaube ich, die Fans dann von Dresden dort auf dem Trainingsplatz 10 oder 11 Gräber ausgehoben.
Das war also die Geschichte schon, damals.
Ja, schon unterste Gürtellinie, aber ja.
Das zeigt aber was, und da geht es ja wirklich um Stolz und irgendwas. Aber die Erzgebirge Aue ist ja eigentlich der Verein, der ja so was wie Schalke, ja, so was Bodenständiges, natürlich viel kleiner als Dresden, aber der Kleine, der den Großen immer wieder vor das Schienbein getreten hat, kann man es so beschreiben?
Ja,
und immer wieder geschafft hat, dem Großen mal Beinchen zu stellen.
Du musst ja sagen, dass Aue fast wie so ein gallisches Dorf ist. Ne? Also, der hat ja keiner auf dem Zettel. Ich meine, ich bin jetzt gebürtiger Berliner. Meine Frau, die kommt aus Hamburg. Die habe ich damals kennengelernt, wo ich Profi geworden bin. So, und wir haben jetzt tatsächlich in Aue irgendwann 2012 ein Haus gebaut. Also wir sind 2008 dorthin gekommen. Ich habe 7 Jahre dort gespielt. So, und es war schon eine sehr beeindruckende Zeit. Also wir haben ja gegen alle Widerstände immer wieder ankämpfen können, sind im zweiten Jahr aufgestiegen in die zweite Liga, haben uns dann 5 Jahre dort gehalten. Der Verein selber aus der Historie, wie oft er sich auch, sag ich mal, dann in diesen großen Gefilden halten konnte. Wismut Aue, hat man früher mal gesagt, Genau. So sehr bodenständige Leute, sag ich mal, Bergbau.
Ja.
Und
schöne Stadt.
Schöne Stadt.
Nette Leute. Ich weiß noch, mit dem WSV da hingefahren. Das war eine endlose Zugreise.
Ja.
Nett, die Menschen im Hotel, alles toll und dann verloren. Und einer, der am Platz stand, hieß René Klingbeil bei Aue. Gell?
Das stimmt. Wir haben ja vorhin nochmal reingeschaut in die Statistik. Also die Klingen haben sich da schon auch mal gekreuzt mit dem WSV. So, und es waren immer enge Spiele. Es waren, glaube ich, immer knapp ein 1-0. Einmal für den WSV, einmal für Aue. Wo ich zumindest mit auf dem Platz stand. Und ja, tolle Zeit, erinnert man sich gern zurück.
Also mich wundert schon, Großstädter, du kommst aus Berlin, deine Frau aus Hamburg und die kommen dann nach Aue und werden in Aue heimisch. Ich war jetzt nicht mit dem WSV in Aue, sondern mit dem Bergischen HC damals, mit den Handballern. Das war auch in der zweiten Liga, aus der sie jetzt wieder raus müssen. Und du fährst und fährst, ich bin nicht mit dem Zug gefahren, sondern mit dem Auto, aber du fährst und fährst und denkst irgendwann, du bist am Ende der Welt, dann kommst du in so ein Tal rein, dann stehen da wieder ein paar Häuschen und dann ist da so ein tolles Stadion eigentlich, ja, umrahmt von Hügeln, von Wald und du denkst, boah, wie können die das denn hier schaffen, zweite Liga zu spielen? Hatten zweite Liga Handball, hatten zweite Liga Fußball. Ich glaube, Schach ist da auch relativ groß gewesen irgendwie. Also irgendwie schon was Besonderes, wie du, glaube ich, beschreibst, das gallische Dorf, ja?
Nee, du warst ja Kapitän auch, gell, in Aue.
Ja, ja, ich war
Nachfolger ist der Mennel, der Ewige.
Richtig, Martin ist ja im Grunde mit mir zusammen gekommen. Wir sind 2008 gemeinsam
genau,
nach Aue gekommen. Er ist seitdem da Torhüter, ist ja eigentlich Wahnsinn, was für eine Zeit. Aber um das mal auch zu erklären, warum wir uns da wohlfühlen oder dort auch heimisch geworden sind, ich war praktisch die Saison vorher bei Viking Stavanger unter Vertrag in Norwegen. Meine Frau war mit und du musst dir vorstellen, wir hatten dort so eine Blockhütte mitten auf dem Fjord. Also es hat nur gefehlt, dass da noch der Wolf um die Ecke kommt oder der Bär. Da war gar nichts los. So, und dann sind wir nach Aue gekommen.
Da war noch weniger los.
Ja, nee, das war fast Las Vegas dagegen. Ne? Also da war auf einmal dann, sag ich mal, Trubel. Und wir sind sehr, sehr gut aufgenommen worden von den Leuten, weil sie halt bodenständig sind, weil sie sehr, ja, uns einfach auch mit offenen Armen willkommen geheißen haben und haben uns von Anfang an wohlgefühlt, dass es da sogar zugeführt hat, dass es jetzt unsere Wahlheimat ist. Das ist eigentlich schon beeindruckend.
Ist ja fast so wie hier im Bergischen Land. Da sind die Leute auch, ich sag mal, ist bergisches Land. Wie in Aue ist das ja so, unten ist das Stadion, wenn man einen Berg hochfährt, ist man in Tschechien, gell? Also so ungefähr.
Richtig,
gell? Also,
richtig.
Aber natürlich ist bergisches Land ein bisschen was anderes. Das ist der Westen hier, wir haben hier andere Derbys. Eins ist zum Beispiel, ist jetzt nicht das ganz große Derby, aber ist so ein altes Westrivalenspiel, das geht zurück bis in die Regionalliga West zu den großen Zeiten von Günter Pröpper. Hast du den schon kennengelernt, Günter Pröpper, schon mal?
Schon zweimal. Wir haben schon zweimal gequatscht. Habe auch seine Frau kennengelernt. Das ist ganz angenehm. Hat mir viel Glück gewünscht. Wir haben uns schon viel ausgetauscht. Und ich glaube, ich werde ihn jetzt noch öfters treffen.
Also das ist so die halt legendäre Zeit der Regionalliga West, damals zweite Liga.
Du meinst jetzt Oberhausen, ne?
Anders. Ja, nee. Als der Günter Pröpper gegen Oberhausen, gegen Rot-Weiß Essen, da die vielen Tore geschossen hat. Und Rot-Weiß Oberhausen begleitet uns wie Rot-Weiß Essen eigentlich. Und Rot-Weiß Essen hat sich jetzt leider ein bisschen abgesetzt vom WSV nach oben. Das kommt immer schon mal vor. Aber die Vereine ziehen so durch die Lande. Also immer wieder begegnet man sich. Mhm. Ob jetzt in der vierten Liga oder in der dritten Liga Essen mal. Und RWO ist einer der, ich sag mal, der alten Westrivalen. Und da ist natürlich auch immer eine besondere Erwartung. Am Samstag kommt es jetzt schon am zweiten Spieltag, eigentlich günstige
optimaler Termin, finde ich. Weil auch für beide Mannschaften hat sich ja was geändert. Also auch Oberhausen ist ja jetzt nicht unbedingt der Meisterschaftsfavorit. Die mussten, glaube ich, auch runterschrauben. Haben, so wie ich das gesehen habe, auch bei dem Turnier, was ja sehr schön war in Oberhausen, dieses Emscher-Insel-Turnier, setzen, glaube ich, nur noch auf 4 Leute aus dem vergangenen Jahr. Das ist wirklich sehr vergleichbar irgendwie. Und wie schwer es ist, hat man ja dann gesehen beim Start, als sie jetzt gegen Gladbach 2-4 verloren haben.
Wir freuen uns riesig drauf. Es wird ein absolut besonderes Spiel. Derbys sind immer, sag ich mal, da ist eine gewisse Würze drin. Da freust du dich einfach drauf, da brennen die Augen so. Und du darfst ja auch nicht vergessen, dass viele Jungs von uns jetzt auch das erste Mal im Stadion spielen. Wir haben letzte Woche das erste Mal drin trainiert. Da waren die Jungs schon hellauf begeistert. So, jetzt werden wir versuchen, in der Woche nochmal ein, zwei Mal reinzugehen, um uns gut drauf vorzubereiten. Aber es ist ja was Besonderes. Also dieses Stadion hat ja auch was. Du merkst ja, sag ich mal, diesen Flair, du merkst ja diese Vergangenheit, du merkst diesen Charme und wir sind ja unten dort die ganze Zeit in den Katakomben, da ist ja unsere zweite Heimat oder unser Wohnzimmer und dann können wir dort reingehen, also es wird ein ganz besonderes Spiel werden.
Wie ist es geworden? Ist ja ein bisschen umgebaut worden. Wie schätzt du das ein? Du hast ja Vergleiche mehr als wir.
Wunderschön. Also wir haben dort, sag ich mal, alles, was du brauchst, vorzufinden. Das ist jetzt mal für die Jungs, die können sich da optimal, sag ich mal, auf die Spiele in der Regionalliga einfach vorbereiten. So, und gerade die Heimspiele mit diesen kurzen Wegen, das ist einfach geil, auf Deutsch gesagt. So, und freuen wir uns mega drauf, dass wir hier dann zu Hause hoffentlich dann auch die 3 Punkte holen. Es wird nicht einfach, es wird schwer, es wird ein harter Kampf, aber das sind Derbys. Derbys gehen meistens auch knapp aus und wir wollen alles reinschmeißen und vor allen Dingen ackern. Ich glaube, das wollen die Leute hier einfach sehen, dass du dein letztes Hemd auf dem Rasen lässt. Dafür stehe ich ja selber auch. Ich habe ja eingangs erzählt, dass so ein Weg, sag ich mal, auch lang ist. Und das schaffst du ja nur durch harte Arbeit. Also auch jetzt bei mir. Ich sage das immer wieder, sag ich mal, meinen Spielern, es waren Hunderte, wenn nicht Tausende, besser wie ich. Aber vielleicht haben sie nicht dieses Herz gehabt, vielleicht haben sie nicht diesen Willen gehabt, vielleicht sind sie nicht diese Extrameile gegangen. Und ich glaube, dass du dort jedes Talent auf der Welt wegdrücken kannst, indem du sehr, sehr fleißig bist und einfach hart arbeitest. Das ist in der Wirtschaft so, das ist im Sport so und da glaube ich fest dran und das versuche ich meinen Jungs auch immer weiterzugeben.
Man hat ja gesehen am Samstag, was Wille ausmachen kann. Also in Türkspor kann man sicherlich ja bescheinigen, dass sie die gleiche Willensstärke gehabt haben wie der WSV. Also das fand ich schon bemerkenswert. Aber ist auch eigentlich logisch. Die kommen, ich sag mal, aus dem Nichts und sind jetzt in der Regionalliga. Und die haben auch gemerkt, wenn plötzlich knapp 1000 Wuppertaler auf der Gegenseite spielen, dann hat die auch elektrisiert. Aber was glaubst du, was muss noch passieren? Was muss man noch ändern? Was muss sich noch verbessern im Vergleich zum Spiel jetzt gegen Türkspor? Also sicher, man muss am Ende mit dem Punkt zufrieden sein. Das ist ja auch eine Aussage, dass man da vielleicht auch hätte sicherlich verlieren können. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass die Zahl der guten Torchancen, also der guten Abschlüsse, relativ klarer Vorteil bei Türkspor war, während die Schüsse, die aufs Tor gingen, wo der Torwart von Türkspor mal richtig gefordert worden, den konntest du an der Hand abzählen. Man mit der Ausnahme von Kefkirs wirklich tollen Freistoß.
Und der Pfostenschuss von
Pedro. Ja. Genau. Ich glaube, dass wir besser Fußball spielen können. Wir haben jetzt, sag ich mal, in den Vorbereitungsspielen die letzten beiden, wenn wir die mal nehmen, auch gegen Felbert in der ersten Halbzeit, noch gegen Steinbach in der zweiten Halbzeit, vom Ding her besseren Fußball gespielt. Ich glaube, dass so ein Start immer nicht ganz einfach ist. Es ist ja schon auch Aufregung. Ja, man weiß nicht ganz genau, wo man steht. Du spielst gegen eine Mannschaft, die aufgestiegen ist, die haben 82 Tore geschossen, die haben eine gewisse Euphorie. So, und hinten raus hat Wotzi uns dann im Spiel gehalten, weil er einfach den Elfmeter hält. Aber ich glaube, dass man da ganz viel noch verbessern kann. Also ich denke, sind da sehr ehrgeizig.
Glaube ich, ja.
Natürlich. Wir arbeiten jetzt seit 5 Wochen zusammen. Das ist ja ein Prozess. Viele junge Spieler, sag ich mal, viele, die jetzt auch noch keine Regionalliga-Luft geschnuppert haben. So, und ja, das wird harte Arbeit sein, immer in der Woche. Dort, sag ich mal, im normalen Alltag immer wieder die Jungs auf das Spiel vorzubereiten. Ich glaube, wir finden uns ganz gut, haben auch schon einen guten Weg gefunden. Aber jetzt gerade in dem Spiel haben wir jetzt viele Dinge, die wir dann auch besprechen müssen, analysieren müssen. Das ist ja heutzutage immer schön, dass man den Jungs auch Sachen zeigen kann mit der ganzen Technik, aber da ist viel zu verbessern. So. Und natürlich wollen wir schon auch den nächsten Schritt dann wieder sehen gegen RWO. Und in den nächsten Spielen, wir haben 34 Schlachten, die wir schlagen. Und ja, da freuen wir uns einfach riesig drauf.
Aber es sind ja auch die erfahrenen Spieler, die einfach vielleicht noch mehr bringen müssen als am vergangenen Samstag, weil die müssen ja vorangehen in so einer jungen Truppe. Den Jungs kann man, glaube ich, gar nichts vorwerfen. Die erfahrenen Spieler haben vielleicht am Samstag noch nicht so performt, wie sie das sicherlich könnten. Und was wir gerade gesagt haben, Andreas, dass eben relativ wenige Torchancen auch zu Ende gespielt wurden, das hat sich aus meiner Sicht schon in der Vorbereitung auch teilweise abgezeichnet. Ist jetzt nicht so, dass man nicht relativ gut gut nach vorne gespielt hat, aber wenn dann der letzte Pass nicht kommt, dann ist das natürlich vergebliche Liebesmühe.
Klar, das wissen die Jungs ja auch. Ist manchmal so, Hagemann, der kann ein absoluter Unterschiedsspieler sein, auch Terrazino, ja, kann über den Dingen stehen. Du hast mit Saric jemanden, der, sag ich mal, ein gewisses Talent hat und dort auch weiß, wie man die Räume bespielt. Natürlich können die noch mehr. Das wollen wir auch herauskitzeln und sie führen ja das ganze Gebilde. So, und da bin ich mir trotzdem sehr, sehr sicher, dass sie da auch immer weiter in die Spur kommen werden. Ist ja trotzdem auch ein anderer Trainer. Ist eine andere Trainingsmethodik. Sie müssen sich auch ein Stück weit, sag ich mal, an alles gewöhnen. Und umso schneller das tun, umso schneller werden wir auch den Erfolg haben. Und ja, ich bin da sehr zuversichtlich. Ich sehe da viel in der Truppe. Man muss sicherlich schon auch sagen, oder oft mal die Kirche ein Stück weit im Dorf lassen. Ist ein Traditionsverein, ich weiß das. Ich komme aus einem Traditionsverein. Die letzten Jahre waren, sag ich mal, der WSV auch sehr weit oben angesiedelt. Das Ziel war immer ein Stück weit der Aufstieg. So, und jetzt müssen wir, sag ich mal, mit einem Umbruch von 20 Spielern, ist ja schon, sag ich mal, eine enorme Zahl, unseren Weg finden. Aber ich glaube, dass dort, oder ich merke, dass das Umfeld da schon auch Geduld mitbringt. So, und wir werden unser Bestes geben, um ja, für uns oder auf uns sehr aufmerksam zu machen.
Die Videoanalyse, zeigst du das ganze Spiel oder Ausschnitte? Was haben die Spieler zu erwarten?
Ja, wir haben mit Christian Voss jemanden, der dort, sag ich mal, als Analyst sehr gut unterwegs ist. Ich selber schaue mir die Spiele dann auch immer nochmal persönlich an, schaue mir auch die Gegner immer nochmal persönlich an. So, und dort finden wir dann, sag ich mal, einen Kontext, wie wir es denen dann herüberbringen. Manchmal ist viel gut, manchmal ist weniger mehr. Manchmal kannst du auch lange Sequenzen durchlaufen lassen. Da entwickelt man auch ein Gefühl für die Truppe. Aber ich glaube, dass die sehr lernwillig sind. Sie fragen auch viel nach. So, und das ist für mich immer ein gutes Zeichen, dort auch viel zu entwickeln.
Einer hat gefehlt, den wir alle erwartet hatten, Niklas Dahms. Wie sieht's aus? Wie sehen die Chancen, dass er es am Samstag packen kann? Also mit der muskulären Verletzung, das war ja, ich glaube, hat jemand gesagt, der ist vorsichtig, der merkt, wenn im Training was zwickt, der zieht es nicht durch, der macht sich nicht kaputt, dann fällt er nämlich 3-4 Wochen aus. Wie groß sind da die Hoffnungen?
Ja, ist ein sehr erfahrener Spieler. Der hat leicht was gemerkt, hat einen doofen Schritt gemacht oder eher so einen Hackentrick. Soll den Innenverteidiger mal weglassen, macht keinen Sinn. So, und da hat es leicht reingezogen und es macht dann schon Sinn, dass er auch aufhört. Ne? Das weiß er halt einfach, er kennt seinen Körper, er ist lange dabei. So, und wenn er jetzt weiter trainiert hätte im Abschlusstraining, wäre es vielleicht schlimmer geworden. So haben wir vielleicht die Chance, dass er gegen RWO auch aufläuft. Sind dort hinterher, gucken heute auch nochmal beim Kernspinnen genau auf die Stelle. So, und werden dann, sag ich mal, mit den Reha-Team und Athletiktrainern dort mit ihnen auch in die Spur gehen. Letztendlich werden wir schauen, ob es dann reicht oder halt dann auch zum nächsten Spiel. Das werden wir, sag ich mal, in Ruhe besprechen. Aber war schon schade. Ich meine, er hat jetzt lange auch gekämpft, hat seinen Urlaub weggelassen, muss man auch mal dazu sagen, weil er eine leichte Knieproblematik hatte, hat sich dort zurückgekämpft, zurückgeackert. Der ist ja ein besonderer Spieler, hat dort auch eine gewisse Fähigkeit, eine Mannschaft zu führen. Deswegen habe ich ihn ja auch zum Kapitän ernannt. Wir werden es sehen. Wir warten es ab. Sind guter Dinge und hoffen, dass er schnell zurück ist.
Ein zweiter Spieler ist ja heute auch bei der Kernspinne, wenn ich das richtig gehört habe, Dilda Atmaka. Ich hatte ihn im Vorfeld mal so ein bisschen als Pechvogel bezeichnet, weil wenn man die Vita dieses 21 Jahre alten Jungen sieht, hat er ja schon viele Verletzungen erlebt, leider auf der Schulter. Und dann fällt er ausgerechnet wieder auf die Schulter. Es ist, glaube ich, die andere gewesen diesmal. Aber trotzdem ist das für so einen Jungen und für euch ja insgesamt auch ein Schock. Ne?
Absolut. Tut mir unheimlich leid für den Jungen. Ist ein sehr positiver Charakter, der auch sehr lernwillig ist, der sehr genau zuhört, der eine brutale Qualität mitbringt, mit seiner Geschwindigkeit, mit seiner Art Fußball zu spielen, sehr flexibel einsetzbar ist auf beiden Außenbahnen, eine absolute Waffe sein kann. So, und,
das hat man in der Szene, wo er sich verletzt hat, ja auch gesehen, welche Waffe er sein kann.
Zu 100%. Er hat, sag ich mal, in den 10 Minuten, wo er auf dem Platz war, schon eigentlich zwei richtig gefährliche Aktionen heraufbeschworen. So, und er wird uns jetzt natürlich schon sehr fehlen, ist sehr bitter. Aber wir sind jetzt auch guter Dinge, dass wir vielleicht konservativ dort mit ihm arbeiten können, mit der Schulter, dass er vielleicht relativ schnell auch zurückkommt.
Also die war ausgekugelt?
Oder? Die war draußen, ist dann wieder reingerenkt worden. Das ist jetzt natürlich schon...
Aber mit Betäubung hoffentlich im Krankenhaus.
Naja, ich glaube, er hat nicht viel mitbekommen. Er war schon unter Schock leicht, hat dann auch, sag ich mal, eine Betäubung noch bekommen. So, und in dem Fall... So.
Aber war keine Gehirnerschütterung, oder?
Naja, im Pfosten hat er auch leicht zu tun gehabt, der war auch mal kurz weg.
Gut.
Das war schon echt eine heftige Nummer, aber ist klar, wenn du so einen Spieler hast, der so in Speed geht, der wird oft weggenommen, der wird dann oft auch mal gefoult oder hat, sag ich mal, so eine Situation, wo er durch die Luft fliegt. Das wird oft auf ihn zukommen. So, und jetzt hat er, so blöd es klingt, eigentlich schon Erfahrung mit der Schulter, mit der anderen. Und er hatte dort, sag ich mal, so eine konservative Nummer schon mal durchgezogen, wo es relativ schnell ging. Von daher... Hoffen wir mal das Beste, drücken in die Daumen. Nochmal, sehr positiver Typ und ich würde mir wünschen für ihn und für uns und für mich und für den WSV, dass er schnell zurückkommt.
Vielleicht gibt es ja irgendwie so was Orthopädisches, dass man den Schultern bandagieren kann. Das ist ja
die
nicht
Franz
verboten.
Becken, die Franz-Beckenbauer-Nummer wird er jetzt nicht machen können. Das wird schwierig. Es muss schon irgendwie, sag ich mal, erstmal wieder alles da auch passen, aber... Das,
ich meine, also so prophylaktisch und bandagiert.
Ich habe jetzt gedacht, dass er hier so eine Schlaufe reinnimmt und
ich gedacht,
der Kaiser Gurt, hier rumrennt.
Der Fitnessgurt, den ihr alle anhaben, der stabilisiert schon.
Ich habe neulich nochmal eine Doku gesehen, da hatte irgendwie der Paul Breitner oder irgendeiner erzählt, da war die einzige Situation, wo der Franz mal eine Schwalbe gemacht hat und da hat er sich die Schulter dabei verletzt. Weil man sieht ja, er springt ja 20 Meter, da will er in den Strafraum noch rein. Und dann, aber man kann sich vorstellen, wie schmerzhaft das ist. Und vor allem der Schock, wenn auf einmal der Arm irgendwo ist, wo er gar nicht sein sollte. Also ich wäre wahrscheinlich sofort in Ohnmacht gefallen. Ich hätte sie da raustragen können. Ich hätte wahrscheinlich.
Ich kann es mir so ein bisschen vorstellen. Man sieht ja auch auf den Bildern, wie hoch er über den Torwart gesprungen ist. Und also er ist voll in der Situation, hat den Ball am Fuß, kriegt den Ball noch vor dem Torwart weg.
Richtig.
Dann springt er über den Torwart drüber und sieht in dem Augenblick den Pfosten auftauchen, auf den er ja genau zuspringt dann.
Er sagte zu mir, ich habe gestern mit ihm telefoniert, dass er unbedingt an diesen Ball noch ran wollte, dann ihn vielleicht am Torwart vorbeizuspitzeln, ja, oder dass ein Kollege den halt noch reinschieben kann.
War ja auch
das
möglich, der Hager hat ja noch die Abschlusschance.
Absolut, so, und das zeigt ja, das ehrt ihn ja, was er da auch aus der Situation machen wollte. Dass es jetzt so geendet ist, ist natürlich schon richtig blöd, aber wir hoffen das Beste, dass er da schnell rauskommt.
Ja, und auch noch einer, der, glaube ich, am Ende froh war, dass es so ausgegangen ist, Dominik Bedogrevic. Da muss man auch sagen, der Rückpass, den hat er einfach nicht gesehen. Der stand, ich kann mir vorstellen, der stand genau im Windschatten und ja, dann der Gegenspieler.
Ich habe ihn gefragt. Ich habe ihn gefragt, Bino, ja, leck mich doch am Arsch. Wie wolltest du denn anspielen? Wir hatten ja, sag ich mal, eine kurze Besprechung auch einen Tag später. Er meinte tatsächlich den Torwart.
Ja.
Der stand trotzdem relativ weit weg. Ja. So, und die einfachste Variante wäre wahrscheinlich gewesen, wenn er sich vororientiert hätte, dreht auf, umdrehen, lässt zwei stehen, macht dort in dem Moment eine gute Aktion.
Oder war spielt, ja nicht bedrängt in irgendeiner Weise.
Oder spielt zurück auf Oktay Dahl, dann wäre gar nichts passiert. Ja. So, und aber das passiert. Ich gebe auch meinen jungen Spielern immer wieder mit, Fußball ist ein Fehlersport. Du wirst im Spiel 30, 40, 50 Fehler machen. Du musst die ausbügeln, du musst die Beine in die Hand nehmen, du musst auch teilweise für deinen Kollegen, sag ich mal, Fehler mit ausbügeln. Und du musst gucken, dass du auf Strecke immer wieder Fehler minimierst. So, und er weiß es selber, er hat es trotzdem auch genommen wie ein Mann. Das hast du immer mal drin, so einen kapitalen Schnitzer. So, du musst draus lernen, du musst einfach das wegdrücken und dann auch besser machen. Das ist ja ein Stück weit auch eine mentale Stärke. Aber ich bin guter Dinge, dass er das hinbekommt. Für ihn, wie du sagst, war es sehr wichtig, dass wir dann auch Kefkir so einen Freistoß reinzimmern. Der hat natürlich gepasst.
Der war richtig gut.
Wie mit dem Zollstock rausgearbeitet. Schon beeindruckend. So, und von daher war es für ihn dann mit dem 1-1, dass er dort nicht als der einzige Verlierer da steht, schon wichtig.
Aber ihr seid auch tatsächlich ganz viel wacher aus der Pause gekommen, fand ich. Also man hat schon von der ersten Minute der zweiten Halbzeit an gesehen, dass ihr mutiger gespielt habt, dass ihr euch was vorgenommen habt.
Zu 100%. Also wir waren drin. Ich habe den Jungs auch gesagt, das ist im Sport so. Du bist manchmal 1-0 hinten, du bist manchmal 2-0 hinten. Wenn es einfach wäre, könnte es auch jeder machen. Das sind Situationen, die musst du, sag ich mal, einfach mit einpreisen. So, und das sind einfach noch 45 Minuten Zeit. Also wir hören ja jetzt nicht auf, wenn wir 1-0 hinten sind, mit Fußball spielen. Du musst das kurz ansprechen, du musst ein paar Veränderungen vornehmen. Du musst einfach, sag ich mal, mit diesem Bewusstsein rausgehen. Wenn wir zurückkommen, ist der Moment oder das Momentum auf unserer Seite. Weil dann ist es auch für den Gegner, das hast du ja gemerkt, nach dem 1-1 haben die mal kurz geschnauft. Ich glaube, dass wir dort eine Phase hatten von 10 Minuten, wo wir vielleicht das 2-1 machen können. Was wir dann, sag ich mal, leider nicht geschafft haben. So ist dann zum Schluss der Gegner nochmal gekommen. Aber das ist ganz klar. Also selbst wenn du mit 2-0 reingehst, hören wir nicht raus, hören wir nicht auf, sondern spielen weiter.
Was ja auch interessant ist dann in so einem Spiel, du hast nachher gesagt, du hast ja noch einen Slot verpasst, also mit Reck und mit, man hätte Reck und Dilhan noch bringen können. Demir, aber das Gaetano sagte mir, stimmt ja gar nicht, ihr hattet ja schon 3 Slots verbraucht sozusagen. Dadurch, dass du dann ja nochmal wechseln musstest, den Dilda auswechseln musstest. Also ihr hättet gar keinen Slot mehr gehabt, so ist die Regel ja offensichtlich.
Genau,
man darf
genau.
Zwar 5 Spieler wechseln, ja, ja. Aber es gab nur 3 Slots und die hattet ihr ja dann schon verbraucht.
Genau, wenn du jetzt mal rein dieses Spiel nimmst, wir haben einen 1-1-Wechsel vorgenommen mit Nick Munsters und Admaka, genau, dann ist, sag ich mal,
Bilogrevic rausgenommen.
Bilogrevic ist rausgegangen, weil er ein bisschen kaputt war und auch die gelbe Karte hatte. Dann ist Grimm reingekommen und dann kam ja die Verletzung. So, und dann hättest du jetzt in dem Zuge, klar, 2 auch bringen können. Aber es war ein bisschen dann auch der Situation geschuldet, dass wir dann, sag ich mal, nur einen Wechsel gemacht haben. Wir haben dann Hugo gebracht, den jungen, talentierten Spieler, der in der Vorbereitung auch wieder auf sich aufmerksam gemacht hat, der auch schon 3 Spiele vorher hatte in der letzten Saison. So sehr erfrischend immer spielt und haben ihn dann zentral reingebracht und dann Saric rausgezogen auf die rechte Seite. So, und damit waren die Slots vorbei. Du hättest hinten raus immer noch was machen können, auch mit Demir. Du hättest Bielitzer noch bringen können hinten drin. Du hättest Reck vorne bringen können, aber das war dann halt einfach aufgebraucht. Das gehört auch mit dazu. Von daher war es ja schon auch dieser Schockmoment für Kadi Admaka, dass er dann, sag ich mal, dort raus musste. Und für uns waren die Slots dann vorbei, aber so ist die Regel, das muss man dann auch mit einpreisen. Die Jungs, die dann drauf sind, die müssen dann auch durchziehen. Da gibt es dann auch keinen zurück, aber das nehmen wir auch alles mit.
Gibt es da jemanden auf der Bank, der dich, der dich darauf hinweist, oder hast du das selber so im Kopf? Wir erinnern uns ja, glaube ich, alle, Christoph Daum hat sich ja, glaube ich, irgendwann mal vertan bei Wechsel.
Die großen Meister haben sich alle Hennes Weißweiler vertan und Ausländerregelung mit U21 und was alles schon gegeben.
Gibt es da jemand, der dich dran erinnert, oder bist du selber so, in dem Augenblick ist man ja auch im Spiel drin?
Ja, ja, also du hast es klar, du hast es ein Stück weit selber im Kopf, aber also die beiden Co-Trainer haben das immer im Blick, sag ich mal, mit Adi Lachelb und auch Christian Voß, die dort, sag ich mal, auch Schrift führen. Und auch unser Teammanager ist mal kurz gekommen, Dirk Schneider, hat gesagt, hier, denk dran, du hast den Slot dran. Dann, ja, sag ich mal, auch zu. Ja, da sind alle ganz wach. Also ja, die stehen alle dafür ein, für die Sache. Das wird immer wieder mit angesprochen, obwohl du es gar nicht musst, aber es sind so Kleinigkeiten, wie ihr gerade sagt. Ne? Also wenn du dann, sag ich mal, nachher so ein Spiel noch irgendwie presst, gewinnst und verlierst es dann am grünen Tisch, dann wäre es sehr ärgerlich.
Unterm Strich war es dann am Ende, am Schluss, beim Abpfiff bestimmt eine der jüngsten WSV-Formationen der letzten Jahre, wenn man mal jetzt die letzten 2-3 Jahre sieht. Das ist ja auch ein Punkt, den muss man halt berücksichtigen, denn da steckt ja auch Zukunft drin. Die Gegenwart ist dann noch ein bisschen schwieriger, aber da steckt auch Zukunft drin. Wir freuen uns natürlich jetzt am Samstag auf das Spiel und wird wahrscheinlich jetzt auch nicht die ganz großen Veränderungen geben oder dass man jetzt alles wieder in Frage stellt, sondern punktuell vielleicht. Man muss gucken, wer wieder fit wird. Ja, aber nicht irgendwie jetzt nach dem Motto, jetzt machen wir mal gegen RWO wieder mal alles ganz anders.
Lass uns es dem Gegner nicht so einfach machen. Wir werden jetzt nicht, sag ich mal, direkt wieder alles verraten, aber letztendlich, es ist ja ein kleiner Kader. Du hast jetzt mit Dams, Munster, jetzt müssen wir mal gucken mit unseren beiden Japanern, wie die Visums aussehen, ob die jetzt, sag ich mal, dann auch spielberechtigt sind.
Wären sie gar nicht spielberechtigt gewesen am Samstag?
Naja, also Nishi schon. Der hat ja, sag ich mal, für diesen einen Tag dann noch diese Arbeitserlaubnis, das Visum. Nishimura, da hat es leider gefehlt, deswegen haben wir ihn ja auf die Tribüne gesetzt. So, und wenn du jetzt einen Kader hast von 22 plus 3 und hast noch so eine Problematik, auch mit Admaka, der jetzt wegfällt, dann ist der Kader ja sehr klein. So, und ich bin schon ein Fan davon, auch in der Trainingswoche genau hinzuschauen, wer drängt sich auf, wer zeigt sich, wie sind die Jungs, die gespielt haben, was bieten die an. Das macht schon Sinn. Wir haben ja auch gesehen, normalerweise hättest du fast alle 5 Wechsel wahrnehmen können. So, und damit kommen viele auch ins Spielen. Und das ist ja, sag ich mal, auch die Chance, auch gerade für die jungen Spieler in der Saison. Sie sind vielleicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort, um sich zu entwickeln, um Spielzeit zu bekommen. Weil nur so wirst du, sag ich mal, auch dich weiterentwickeln können. So, und sie müssen Gas geben, sie müssen einfach zeigen, dass sie rein wollen und spielen wollen. So haben wir jetzt mit Hugo wieder jemanden gehabt, der aufgelaufen ist. Levi, sag ich mal, einen jungen Spieler, der sein erstes Regionalligaspiel macht, da bin ich sehr stolz drauf. Da bin ich stolz auf die Jungs und hoffe, dass dann noch, sag ich mal, viele Einsatzzeiten für die Jungs kommen.
Wie weit ist Behan? Du hast ihn jetzt am Samstag nicht gebracht. Wie weit ist er?
Ja, wir führen ihn vorsichtig ran. Ametov ist wirklich ein
Unterschiedsspieler.
Ja, herausragender Spieler. Du siehst es mit seiner Art und Weise Fußball zu spielen, Ball an und Mitnahme, Abschluss, Pässe, das ist schon, sag ich mal, ja, oberstes Regal, absolut. So, und er hat jetzt aber auch in der letzten Saison bei Aachen sehr wenig gespielt. Im Summe, müsste ich jetzt nochmal nachschauen, waren es vielleicht 210 Minuten. Von daher müssen wir ihn körperlich erstmal dort auch hinbringen, dass er dann am Ende des Tages diese 90 Minuten auch leisten kann. Aber er wird jetzt, schon mit dabei sein. Also er ist jetzt im Training wieder voll mit eingestiegen, ist voll belastbar. Jetzt gilt es nur, die Spielfitness so lange wie möglich dann in ihn, sag ich mal, auch rauszuquetschen.
Wie weit ist der Ricardo? Bei wie viel Prozent? Ricardo Grimm?
Ja, ähnlich. Also er hat, sag ich mal, ist schon mittlerweile auch ein erfahrener Spieler, der lange in der Nordost unterwegs war. So, und auch dort müssen wir gucken, dass wir ihn spielfit bekommen. Aber der macht dort einen sehr guten Eindruck und ist dort sicherlich auch eine sehr gute Option.
Das ist ja diese Mischung, die, glaube ich, im Fußball insgesamt sehr wichtig ist. Ihr habt eben einige erfahrene Spieler, 3 über 30, glaube ich. Dann gehört aber Behan Ametov, Ricardo Grimm und auch Gembales ja zum Beispiel zu der mittleren Fraktion im allerbesten Fußballalter oder fast noch jung mit 25. Ja, und dann die ganz Jungen. Deswegen denke ich mal, ist es wichtig, auch diese Mischung zu finden dann und aus allen 3 Fraktionen irgendwie die Mannschaft zusammenzubauen.
Ja, und sie können voneinander profitieren. Ich meine, die Erfahrenen, ich finde, sie machen es sehr gut, wie sie die Jungen auch in die Hand nehmen. Sie können vieles mit ihnen besprechen, ihnen Hilfestellungen geben. Die Jungen können ein Stück weit auch für die Alten marschieren. Obwohl die, muss ich wirklich sagen, also unsere erfahrenen Spieler sind auch körperlich wirklich gut unterwegs, haben dort eine ja absolut starke Grundfitness. Trotzdem, du weißt, wie es ist, wenn du 18, 19, 20 bist, dann kannst du schon ordentlich auf dem Platz rennen und marschieren und das sollen sie auch tun. Dadurch wird ja ein Team auch gebildet oder entsteht ein Team, was mir wichtig ist, aber da sind sie auf einem guten Weg.
Also gilt am Samstag alles, was rot-blaues Herz hat, im Stadion, am Zoo gehen, WSV unterstützen, sich auf ein bestimmt attraktives Spiel freuen, denn vom Unterhaltungswert war das Spiel auch gegen Türkspor 1, das war wirklich toll. Ich meine, ist nicht alles so gelaufen, wie man es sich gewünscht hat und es war vielleicht auch noch nicht alles optimal, aber das ist Fußball, echter Live-Fußball, ist manchmal interessanter als irgendwie Bogenschießen bei den Olympischen Spielen.
Aber wir auch sonst schade, ja.
Ab und zu wird bei Olympia ja auch gekickt, die Damenfußballfrauen haben gestern Abend 4-1 verloren, sind mal richtig unter die Räder gekommen, aber das heißt noch nichts. Sie müssen jetzt, glaube ich, im letzten Spiel gegen Sambia, die haben 5-6 gegen Australien verloren.
Nach 5-2 Führung.
Das Spiel hätte ich gerne gesehen. Da müssen sie noch punkten, um weiterzukommen und vielleicht ist es ja auch eine Turniermannschaft und die werden wohl gesehen haben, wo die Fehler sind. Am Wochenende geht die zweite Liga los. Ganz kurz noch, FC Köln gegen HSV, hört sich gut an. Schlägt dein Herz noch ein bisschen für den HSV,
René? Sehr sogar. Also ich habe den HSV immer verfolgt. Also die Raute ist im Herzen, das kann man nicht wegdiskutieren. Ich kriege sogar Post immer noch von der Traditionself, die gratulieren zum Geburtstag. Du triffst ja auch immer wieder mal so den einen oder anderen über die Jahre. Ich drücke ihnen fest die Daumen. Ich hoffe, dass sie jetzt wirklich irgendwann dann auch wieder das schaffen, hochzugehen. Also wenn du das siehst, die Bedingungen, die dort vorherrschen, auch bei Zweitligaspielen teilweise 50.000 Zuschauer, also absoluter Wahnsinn. So klar, meine Frau kommt aus der Stadt, ich bin ja öfters auch mal in Hamburg.
René, es gibt Leute, die sagen, der HSV steigt erst auf, wenn René Klingbeil mal
Das höre ich zum ersten Mal, aber das mag sein. Aber jetzt sind wir erstmal beim WSV so, und genau. Kümmern uns um den Verein. Aber ich schiere schon oft nach Hamburg. Weil es einfach ein toller Verein ist und ich drücke ihm ganz fest die Daumen.
Trotzdem, wo wir jetzt so einen Insider hier haben, wie kann das sein, dass ein solcher Verein fünf Jahre lang nicht aus der Liga rauskommt? Ja,
wie lange die Dürre von SC Köln oder von Schalke 04 dauern wird, das kann ja auch noch Jahre werden.
Warte ab. Das ist eine interessante Frage. Ich meine, ich kenne die guten Zeiten. Wir sind damals Dritter geworden in der Bundesliga. Es war ein absoluter Erfolg, aber auch da. Du hast drei große Zeitungen, die hat über den Verein berichten. Du kommst aus dem Training raus. Du bist ungefähr noch eine Stunde unterwegs mit Autogrammen, mit Fans, bis du in dein Auto einsteigen kannst. So, und derselbe Zirkus, in Anführungsstrichen, wird ja auch in der zweiten Liga ablaufen. Die werden, sag ich mal, sehr beäugt. Drei große Zeitungen, großer Druck. Warum steigen sie nicht auf? Auch das musst du verarbeiten. Das ist nicht ganz einfach. Sie waren immer knapp davor, aber
irgendwann. Daneben ist auch vorbei.
Ja, und weißt du, das Schlimmste
echt schwer.
Ist in Hamburg? FC St. Pauli spielt erste Liga.
Das ist natürlich der Daumen in der Wunde, der immer wieder auch kommt. Das musst du auch wegstecken können. Aber sie werden es irgendwann schaffen. So, und ich drücke ihnen die Daumen. Und wenn sie dann drin sind, dann müssen sie einfach schauen, dass sie dort auch dann oben eine gute Rolle spielen.
Ja, aber wichtigste ist erstmal hier vor der Haustür, Stadion. Absolut. Am Zoo. Wenn wir mal gucken, was am Wochenende läuft, wünschen dir viel Erfolg. Mit dem Wuppertal SV natürlich viel Erfolg. Eine gute Saison, möglichst wenige Verletzte, viele gesunde Spieler, fitte Spieler und den Zuschauern natürlich viel Spaß im Stadion am Zoo.
Genau, wir bleiben positiv.
Sehr schön. Vielen Dank für den Besuch.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Und gucken wir mal, vielleicht können wir es ja wiederholen irgendwann, wenn es eine gute Gelegenheit dafür gibt.
Sehr gerne.
Bis dann. Danke,
ciao.
Tschüss.
Ciao.
Dies ist ein Podcast der WZ.